steht, diese Formel hier zu erfüllen. Also diese Formel, der obere x zu 4 bestimmt. Das ist von der Größe des Rechten. Und das bedeutet aber natürlich, dass dieser Lambda-Ausdruck anders als bei regulären Faktoren, die wir bis jetzt kennengelernt haben, für alle x, keine vollständige Formel in unserem System. Ja? Weil wir gesagt haben am Anfang, da haben wir die Fachung erst dazu bereits, wir definieren wahre, gute solche Formeln, die keine freien Variablen enthalten. Und solche Lambda-Ausdruck entwickelt aber bei der Funktion immer, wenn es freie Variablen gibt, weil die Variablen enthalten sind. Und deswegen bekommen wir eine vollständige Formel, mit der dann auch ein Wahrheitswert definiert ist, nur dann, wenn wir an diesen Lambda-Ausdruck noch einen Herrn binden, der dann ein bestimmtes Ding bezeichnet, den der als Term der Sprache definiert ist. Also diesen Term wäre gerade der Ecke, oder die ist eigentlich nicht gegeben, aber das ist ja. Wir müssen einen solchen Lambda-Ausdruck im Unterschied zu den Kantoren für alle, es gibt ein X, immer ein Argument übergeben. Das ist, also, wie wir ja gesagt haben, das objektsprachliche Gegenstück zu dieser metasprachlichen Ausdrucksweise, wo wir gesagt haben, wir haben eine Formel phi, die eine freie Variable x enthält und wir übergeben dann dieses phi von x in diesen x'en, die da drinnen sind in der Formel, Argument. Das ist zur Form dieses Lambda-Ausdrucks. Wenn mir da irgendwas unklar ist, bitte sagen Sie sofort, das ist eine etwas ungewöhnliche Schreibweise, die man von der Navigator-Westensuppe her irgendwie nicht kennt, die aber sehr wichtig ist für bestimmte philosophische Konzeptualisierung. Also, wir geben mal diese Funktionsseite, also dieser Lambda-Schreibweise, haben wir dann zusätzlich noch diese seltsamen Terme 0 eingeführt. Ja? Also man kann das, wie man das jetzt bezeichnet, ob man das jetzt als 0 bezeichnet oder als 0 so geschrieben oder irgendwie anders, das ist völlig wurscht. Also der Spanner zum Beispiel redet da etwas sozusagen weniger auffällige Schreibweise, er redet ein bisschen sowohl A-Stern. Es ist einfach um solche Assoziationen, die gibt, dass man da irgendwie nicht so vorne auszuwischen, aber es hat dieselbe Funktion. Diese sind irgendwie von dieser Darstellung Kammer zu bedeuten, von dem Personen. Was ist die formale Funktions, die formale Funktion, die praktisch-thematische Funktion dieses Terms 0, ganz einfach, es handelt sich hier um einen Term, der für einen Namen steht, der nichts bezeichnet. Ja? Das, dieser Term steht, das ist quasi ein Platzhalter, ein willkürlich eingeführtes Symbol, das einen Namen repräsentieren soll, der keine Referenz hat. Zum Beispiel der gegenwärtige König von Frankreich. Und deswegen haben wir gesagt, und damit zu diesem eigenartigen Beispiel, haben wir gesagt, dass eigentlich, wenn man das so einführt, man diesen Term 0 als eine Entsprechung interpretieren könnte für diesen von Philosophen manchmal verwendeten Ausdruck, das Nichts. Die dann auch lange Überlegungen, wie dieses Nichts anstellen, etc. Wir haben ja kurz das angesprochen, ich meine, mir ist völlig klar, also speziell, wenn man das Vater sich das anschaut, dann wird da natürlich letztlich überhaupt nicht um die Frage dieser Formalisierung geht, weil es geht da einfach um diesen ein Gefühl oder so. Also das Nichts, das ist etwas, das uns begegnet in bestimmten Situationen, oder das ist eine Art psychologische Konstellation repräsentieren und dass man natürlich dann in einer sinnvollen Weise schreiben und auch darüber diskutieren kann. Das ist überhaupt keine Frage. Aber bei Heidegger haben wir eben sozusagen auf einer relativ, in einem relativ formalen Kontext, eben diese Rede da zur Professur, haben wir eben da diese Aussage, dass nichts nichtet. Ich glaube, die Formulierung war etwas anders bei Heidegger. Nichts selbst nichtet. Und die wird sogar in den Raum gestellt. Ja, und da war eben die Kritik daran, dass es, was bedeutet das? Zunächst einmal die Frage, ohne Kritik, was kann so eine Aussage bedeuten? Das ist nichts nicht. Unabhängig davon, dass man jetzt diese Situationen, weil einem dieses Nichts begegnet, im Sinne einer psychologischen Konstellation beschreiben könnte, ja? Kann man fragen, was bedeutet seine Aussage, wenn wir sie aus diesem psychologischen oder den anthropologischen Kontext herauslösen und zu einer Formel abstrahieren. Und da wäre es eben, und Carnap's Einwand war, das bedeutet nichts. Ja? Nicht technisches Sinn. Also er bringt da in dieser im Aufsatz der Überwindung der metaphysikologischen Analyse der Sprache verschiedene Beispiele und sagt dann eben, es gibt gewisse Aussagen, die können wir letztlich einfach nicht in eine formale, präzise Sprache übersetzen. Und ein Beispiel für eine Aussage wäre diese Aussage nicht. Und unser Beispiel wäre eben jetzt eigentlich sowas wie eine leichte Relativierung dessen, was der Kant sagt. Wir würden ja sagen, in gewisser Weise kann ich diese Aussage sogar in einen Formalismus übersetzen, nämlich, wenn ich sage, dieses Null steht für nichts und dieser Ausdruck Lambda x gleich 0 steht für Nichten. Warum könnte der für Nichten stehen? Einfach deswegen, weil man Nichten als die Eigenschaft bezeichnen könnte, mit diesem Nichts identisch zu sein oder dieses Nichts zu bezeichnen. Ja? Genauso wie man eben Pegasusen, ich glaube, das ist der Film, aber glaubt, dass die Eigenschaft bezeichnen könnte, Pegasus zu sein. Ja? Also so gesehen ist das eine relativ geratene Interpretation. Und ja, wenn man das dann kombiniert, wenn wir dann diesen Nichten, diesen Prädikat zunichten, das Nichts als Argument, okay, dann würden wir eben diese Formel herausbringen, quasi als Formalisierung für das Nichts nicht. Ja. Und was wir aber dann, was man dazu sagen könnte, ist, dass letztlich sich an der Argumentation des Carnap diese generell wenig ändern würde, dass er quasi in dem Fall dann sagen würde wohl, ja gut, das mag schon sein, kann das zwar formalisieren, aber gerade diese Formalisierung zeigt mir eben, dass diese Aussage keinen Gehalt hat. Ja? Also dadurch, dass ich es formalisiere und sehe, dass diese Aussage gemäß der Spezifikationen, die wir dann nachher in der Logik machen werden, auf jeden Fall eine Tautologie sein muss oder eine Komposition, ich habe immer was definiert, aber wenn die Tautologie Tautologie ist, dann ist es eben eine Aussage, die sozusagen keinen Gehalt hat, im Sinne der Definition von einem Gehalt, das ist sozusagen ein Gehalt oder eine Aussage, die eine nicht triviale Aussage ist, eine triviale, wenn Sie mit dem Ernst hier. Also das wäre sozusagen die Idee, die hinter dieser ganzen Geschichte steckt. Wie gesagt, wir können das aber natürlich auch so sehen, und das ist so sozusagen hier das primäre Interpretation, also sagen, das ist einfach ein Beispiel, das illustriert, wie man mit diesen ganzen Konzepten, die in dieser Logik vorkommen, umgehen kann und sozusagen dieser ein bisschen Grenzfall oder solchen Formel, die man da darstellen kann, illustriert. Das funktioniert in jedem Fall. Die Frage ist natürlich, ob und in welcher Form es das, diese dieses hergegebene Beispiel anwenden kann. Also meine persönliche Meinung ist, es ist sehr plausibel, das so anzuwenden, weil wenn man diesen Satz einfach so als Formel liest, also als philosophische Position oder als philosophische Aussage formuliert, dann ist einfach nicht klar, was das bedeutet. Also in einer Art von Beispiel illustriert, wie der Sartre das im Unterschied zu dieser Rede von Heidegger so wohl macht, erklärt, was es bedeutet, mit diesem Nichts konfrontiert zu sein. Ja. Also in seiner Zeit finden Sie das ja auch bei Heidegger. Klar, es geht ja wirklich um so existenzielle Situationen, wo man das Gefühl hat, mit irgendwas konfrontiert zu sein, was man sozusagen eben was überweise als Nichts bezeichnet werden könnte, dann ist der Gegner nicht einzuwenden. Die Schwierigkeit besteht nur darin, sondern hier sozusagen versucht, diese existenziellen Situationen in metaphysischen Formeln umzuwandeln. Und der logische Empirismus, also insbesondere Kader, würde da dann eben letztlich sagen, und diese zwei Bereiche dahinter. Was kein Problem ist über das Nichts zu sprechen auf einer rein emotionalen, rein sozusagen dichterischen Ebene, beziehungsweise auch psychologischen Ebene, und sagt, ich habe da irgendeine Erfahrung und nenne es halt das Nichts. Ja? Jeder weiß, was ich damit meine, und sofern das der Fall ist, dass jeder weiß, was ich damit meine, kann man das vernünftig diskutieren und kann man damit sinnvoll umgehen. Da geht es um Emotionen, da geht es um Psychologie im Wesentlichen. Das, was die logischen Empiristen aber ablehnen, sind Versuche von Philosophen, Philosophinnen, dann diese in den Einzelwissenschaften verankerten Beschreibungen und Problemstellungen auf einen allgemeinen Level hinaufzuheben und zu irgendwelchen metaphysischen Formeln umzuwandeln, die dann irgendwas ganz Fundamentales erklären. Und da setzt dann eben diese Kritik ein, die dann sagt, okay, in dem einen Fall, wo wir von psychologischen Problemen oder von irgendwelchen emotionalen Situationen reden, gibt es überhaupt kein Problem, da eine vernünftige logische Analyse zu liefern, weil wir sagen einfach, wir verweisen in unserer logischen Rekonstruktion auf diese jeweilige Situation und beschreiben das dann. In dem anderen Fall aber gibt es ja wohl ein Problem, weil wir eben dann ist offensichtlich mit Termen zu tun haben, die plötzlich in der Luft hängen. Die eben plötzlich, nicht nur in diesem speziellen Fall, sondern mit Termen nichts geht, sondern auch in anderen metaphysischen Termen, offensichtlich nichts bezeichnen. Die sozusagen keine klar angebbare Referenz besitzen. Außer sozusagen deren Bedeutung einfach dann nur innerhalb dieser Sprachkonstruktion anhand von expliziten Definitionen irgendwie festgelegt wird, wie man das so in der klassischen Metaphysik findet. Und da sagt aber dann, dass die philosophischen Empiristen damit wollen wir nichts zu tun haben, weil wenn wir jetzt irgendwelche gehaltlosen Terme anhand anderer gehaltlosen Terme definieren, dann sind das nicht mehr. Also das ist sozusagen, das wird als zirkulär betrachtet und daher als sinnlos. Ja. Ich wollte es nur kurz einschieben, weil es gar nicht unwichtig ist, was diese Frage angeht, wozu machen wir überhaupt so eine formale Rekonstruktion von Sprache? Es geht also sowohl um Sprachkritik, bestimmte sinnvolle Ausdrücke, sinnvolle Aussagen von weniger sinnvollen Aussagen zu unterscheiden. Aber man muss immer sehr vorsichtig sein, auf welchen Kontext man sich hier bezieht und auch vorsichtig sein kann, allgemein, in jeder Hinsicht. Und das kann man gerne anhand dieses Beispiels, der physisch-philosophischen Begriff, das Nichts relativ gut illustriert. Gibt es dazu irgendwelche Stellungnahmen? Wundert mich fast. Es ist sozusagen eigentlich ein klassisches Beispiel. Sie können das praktisch jede andere vieles andere Beispiele dann mit der physischen Aussage anzulegen muss. Das ist auch so zur Theologie oder mit der Physik. Okay, also wenn Ihnen dazu momentan nichts weiter einfällt, dann würde ich sagen, lassen wir das einfach mal so im Raum stehen und gehen wir weiter. Vielleicht könnte man einfach weiter Beispiele bringen, wie diese Konzepte der Landabstraktion und der des Iota-Termes illustrieren. Das zweite Beispiel wäre jetzt, wir haben das letzte Mal, glaube ich, schon aufgeschrieben. Also wir gehen davon aus, dass dieses Prädikat K die Eigenschaft ist, der gegenwärtige König von Franken zu sein. Dann würde im Sinne unserer Auffassung dieser Ausdruck, dieses Iota x K von x, das Individuum bezeichnen, das diese Eigenschaft hat. Das heißt, es wäre in dem Fall natürlich wieder ein Term, der in unserer möglichen Welt, in unserer Möglichkeit keine Extension. Also der in Null. Der Unterschied zu den Lambda-Termen, ich sage es noch, Lambda-Abstraktionen, besteht im Wahren. Hier haben wir nur einen Term und die Lambda-Abstraktionen sind eigentlich nur dann vollständige Elemente unserer Sprache, wenn wir sie an eine solche, wenn sie mit einem Term verbinden, die Lambda-Abstraktion, Physikerumstellung, ist ein Prädikat. Das Prädikat, der Prädikat müssen wir immer einen Term übergeben. Und wenn wir das tun, dann ist es kein Term, sondern eine Formel, die dann einen bestimmten Wert hat. Das ist also ein Formalbegriff. Dieses Beispiel der gegenwärtige König von Franken ist deswegen wichtig, weil es da diese klassische Diskussion gibt von Russell. Ich nehme an, Sie kennen das alle, und zumindest schon mal davon gehört. Russell bringt da in seinem klassischen theologischen Aufsatz On Denoting von 1905, glaube ich, das verschiedene so also Beispiele, anhand derer er so Formalisierungsprobleme diskutiert. Eines dieser Beispiele ist eben der Satz, der gegenwärtige König von Frankreich hat eine Katze. Also der gegenwärtige König von Frankreich hat eine Katze. Um es kurz zusammenzufassen, was sagt der Russell? Der Russell bringt zwei Beispiele von Arten und Weisen, wie man formal mit diesem Problem-Satzbeispiel umgehen kann. Das eine Beispiel ist das Beispiel von Frege. Frege würde sagen, wenn ich einen Namen K einführe, der für der gegenwärtige König von Frankreich steht, und dann diesen Namen K, die Eigenschaft G zuschreibe, eine Katze zu haben, dann ist das im Sinne von Frege eine Aussage, die weder falsch noch wahr ist, sondern sinnlos, weil sich für Frege in seiner extensionalen Interpretation von Sprache die Frage, ob ein bestimmter Name eine bestimmte Eigenschaft, einem bestimmten Namen eine bestimmte Eigenschaft zugeschrieben werden kann, nur dadurch entschieden werden kann, dass man auf das Ding schaut, das der Name bezeichnet. Ja? Und da dieser Name, der gegenwärtige König von Frankreich, kein Ding bezeichnet, sind alle Aussagen, die wir über diesen Namen treffen, einfach sinnlos. Ja? Würde das regeln. Das zweite Beispiel, das er bringt, ist Meinung. Meinung würde sagen, okay, ich unterscheide zwischen Existenz und Subsistenz, beziehungsweise zwischen Sein und So-Sein, und sage, wenn ich jetzt so einen Namen habe, der gegenwärtige König von Frankreich, dann hat dieser Name immer ein bestimmtes So-Sein. Ja? Also das heißt, dieser Name repräsentiert immer eine bestimmte Struktur, die ein Ding aufweisen muss, damit es ohne zu gehen, wenn der gefährlich von Frankreich ist. Dieses so sein muss ich immer haben, in jedem Fall bei der Entdeckung haben. Es gibt aber Situationen, wo ich kein Sein habe. Also wie bei dem Helge gibt es ja auch die Situation, wo dieser Name dann eben zwar eine bestimmte Struktur, bestimmte Eigenschaften repräsentiert, aber nicht repariert. Es gibt kein Ding, das dieser Name bezeichnet. Und in diesem Sinn, dass dieser Term eben so eingeführt wird, dass man dieses Sein eines Dinges, auf das sich der Name bezieht, irgendwie so sogar eine nicht triviale Eigenschaft des Namens einführt, würde das einfach bedeuten, dass der Meinung, diese Aussage, der gegenwärtige König von Frankreich, eine Katze, wahr oder falsch sein kann. Ja? Das heißt, ich kann, auch wenn ich weiß, dass dieses K nicht bezeichnet, in einer Meinungschen Logikkonstruktion beide Fälle haben. Das kann wahr sein, das kann falsch sein. Je nachdem, wie die Situation dann im Detail ist. Es ist eine nicht triviale Aussage, zu sagen, diese Aussage ist falsch oder wahr. Das heißt, für den Meinung hat diese Aussage quasi, sozusagen, ist inhaltlich. Ja? Es ist eine inhaltliche Aussage, weil sie von gewissen kontingenten Gegebenheiten abhängen kann. Wenn er das schon ganz wahr sein und der Gaffner hat den Ausdruck falsch. Und was der Russell jetzt sagt, ist, wäre das unplausibel. Weil seiner Meinung nach, und er beruft sich einfach auf den Common Sense, er sagt, der gesunde Menschenverstand sagt mir, dass die einzige sinnvolle Aussage in dem Kontext, die wäre zu sagen, die Aussage, der gegenwärtige König von Frankreich hat eine Katze, ist falsch. Und zwar ist notwendigerweise falsch in einer Situation, wo es dann hingeht. Ja? Und die andere Geschichte, das andere Beispiel, das er da bringt, ist die, dass er sagt, es muss aber auch noch zusätzlich natürlich auch die Aussage falsch sein, dass der gegenwärtige König von Frankreich keine Katze hat. Ja? Also wir haben zwei Aussagen eigentlich, die wir analysieren müssen. Der gegenwärtige König von Frankreich hat eine Glatze, der gegenwärtige König von Frankreich hat keine Glatze. Beide Aussagen müssen falsch sein. Ja? Und bei Meinung zum Beispiel, also bei Frege wären sie sinnlos, und bei Meinung hätten wir zumindest mit diesem zweiten Fall offensichtlich ein Problem, weil, wenn die Aussage der gegenwärtige König von Frankreich hat eine Glatze, die wir so formalisieren, falsch ist, nach Meinung, dann folgt daraus logischerweise, dass die Aussage der gegenwärtige König von Frankreich, wenn wir sie in Meinung formalisieren, hat keine Klasse. Welche Eingriffe? Du musst sie wahr sein. Ja? Und das, sagt der Russell, ist unsinnig. Der Russell sagt, wir brauchen eine Formalisierung, die uns sowohl garantiert, dass wir nicht das Prägeproblem haben, dass die Aussage ganz sinnlos ist, aber auch, dass wir nicht das Meinungsproblem haben, nämlich, dass diese Aussage wahr oder falsch sein muss, weil sie muss nämlich wahr sein, und ihre Negation muss auch falsch sein. Und deswegen, sagt der Russell, brauchen wir da einen anderen Formalismus. Wir brauchen einen anderen Formalismus, der uns ermöglicht, diese Situation zu bekommen. Und wie schaut dieser Formalismus aus? Ich lösche das da weg. Dieser Formalismus, der gegenwärtige König von Frankreich hat eine Klasse, ist vorhin was los. Das ist also eine komplizierte Formel. Wie geht das noch einmal? Also es gibt ein X, das die Eigenschaft hat, der gegenwärtige König von Frankreich zu sein, und für alle Y gilt, wenn das Y der gegenwärtige König von Frankreich ist, genau dann, wenn das Y der gegenwärtige König von Frankreich ist, ist das Y identisch mit dem X. Ja? Das wäre sozusagen einmal das, was der Russell für den Namen der gegenwärtige König von Frankreich konstruiert. Und dann für das zusätzlich noch, das war natürlich die Eigenschaft, die wir jetzt haben. Also, ich sage, anstelle dieser fränkischen oder männischen Konstruktion, es gibt das x, das sie eingreift, hat der gegenwärtige König von Frankreich zu sein, mit jedem y identisch zu sein, dass der gegenwärtige König von Frankreich ist. Also es ist eine eindeutige Bezugnahme, eine definitive Deskription, wie wir das frei haben. Und zusätzlich hat das x auch die Eigenschaft, eine Gastzahl. Ja? Und es ist klar, dass diese Aussage in dem Sinn einer Prädikatnummer erster Stufe auf jeden Fall falsch sein muss, wenn es kein solches x gibt. Ja? Das ist logisch. Das ist eine ganz elementare Geschichte. Wenn es kein solches x gibt, dass diese Eigenschaft oder gegenwärtige Frage ist, dann ist die ganze Aussage logisch falsch. So. Was macht er mit der zweiten Aussage, der gegenwärtige König von Frankreich hat keine Glatze? Es ist logisch, was er macht. Er macht das Ganze, er schreibt dieselbe Formel noch einmal hin und setzt einfach da die Negationsgrenze. Ja? Und wenn ihr diesen ganzen Spruch noch einmal aufschreibt, dann bedeutet das ja nichts anderes. Also das x hat alle diese Eigenschaften da und zusätzlich hat es noch die Eigenschaft, zusätzlich hat es noch nicht die Eigenschaft. Ja? Und da es sozusagen so ist, dass aufgrund dessen, dass dieses x nicht existiert, diese Aussage sowieso immer falsch ist, ist sie natürlich in dieser speziellen Situation, wo ich sage, dass die Eigenschaft nicht diese Eigenschaft G zu haben. Das ist völlig wurscht, welche Eigenschaften ich zusätzlich noch zuschreibe. Eine Klasse zu haben, keine Klasse zu haben, quadratisch oder viereckig zu sein, völlig egal, das ist immer falsch. Und damit löst der Russell dieses Problem, das in seiner Konstruktion der Trägern Meinung nicht lösen kann. Und lustiges und interessantes Beispiel für uns ist deswegen, weil wir uns das überlegen können, ob wir in unserer Konstruktion jetzt auch in der Lage werden, dieses Beispiel zu lösen. Und zwar, wenn wir das so lösen können, ist eh klar, wir können diese Formel formulieren, aber die Frage ist, ob wir es nicht auch lösen könnten, in solchen quasi, in diesem Meinung-Frege-Stil formulierten Formeln. Ja? Also wo wir einem bestimmten Term, der für den gegenwärtigen König von Frankreich steht, eine bestimmte Eigenschaft zuschreiben, eine Klasse zu machen. Ja? Weil da haben wir nur diese definitive Deskription, die relativ kompliziert ist und dieses quasi umschreibt diese ganze Situation. Wir verbieten sozusagen in dieser Sprache so etwas wie diese Formel zu formulieren. Das muss der Russell einfach, das muss er ausschließen, er muss eine normative Festung und dann zu jedem Formel zu schützen. Und das wollen wir dann eigentlich doch auch wieder nicht, weil es spricht einiges dagegen, das einfach auszuschließen, weil man sagt, warum soll ich keine Terme verwenden, warum soll ich in bestimmten Situationen Terme erlauben, andere nicht. Deswegen versuchen wir, das eben so zu konstruieren, dass wir dieses Russell-Problem lösen können, ohne dass wir diese Terme oder die Individuenkonstanten rausstreichen müssen. Und wir schauen uns jetzt an, ob das funktioniert. Also wir haben jetzt dieses zweite Beispiel, da haben wir Iota x, K von x als Term, der für den gegenwärtigen König von Frankreich steht. Und dann haben wir natürlich, wie würden wir jetzt das eine Klasse zu haben, formulieren, diese Eigenschaft? Die Eigenschaft Lambda x. Ja? Also die Eigenschaft, eine Klasse zu haben, wäre das. Was wäre die Eigenschaft, keine Klasse zu haben? Wie würden Sie die formulieren? Die Frage ist deswegen nicht trivial, weil ich habe zwei Möglichkeiten. Ich könnte sagen, nicht Lambda x, g von x, und ich könnte sagen, Lambda x, nicht g von x. Sie haben mich schon jetzt da sehr gefordert.
Beim ersten bestreite ich eigentlich alles.
Genau, bei dem ersten würde ich sagen, dass die gesamte Aussage falsch ist. Ja? Und da würde ich natürlich in die Bredouille, genau in die Meinungsche Bredouille gelangen, weil ich hätte dann, wenn ich dieser Aussage diesen Term übergebe, nicht, ich schreibe es selbst genommen. Ja? Oder beziehungsweise wir können es ja eh davon vorstellen. Wenn ich jetzt dieser Aussage, diesem ersten Beispiel, den Kern I unter x a von x übergebe, dann wäre das natürlich die Aussage. Ich würde sagen, ich habe die Eigenschaft, eine Klasse zu haben. Das ist das Individuum, das den Gegner gegen König von Frankreich bezeichnet. Und dieses Individuum übergeben wir diese Eigenschaft. Diese Formel muss auf jeden Fall falsch sein. Warum? Weil wir das in Sprache natürlich so definieren werden, dass wenn ich eine Aussage über ein nicht existierendes Ding treffe, dass diese Aussage dann immer falsch sind. Ja? Das heißt, wir werden die Sprache so definieren, dass wenn ich den Term 0 eine Eigenschaft G zuschreibe, dann muss es nur falsch sein, diese atomare Aussage. Das muss auf jeden Fall falsch sein. So, wenn ich jetzt diese zweite Variante wählen würde, also diese erste Variante, die ich wählen würde, dann hätte ich, wie man sofort sieht, natürlich sofort das Meinungsche Problem. Weil wenn jetzt die eine Aussage da, Lambda x, g von x, I unter x, k von x, falsch ist, dann muss diese zweite Aussage logischerweise wahr sein, weil sie nur die Negation davon ist. Ja? Die Aussage ist wahr. Und die muss ja tatsächlich wahr sein, weil wir sagen ja in dieser Aussage nichts anderes, als dass die Aussage, dass der gegenwärtige König von Frankreich keine Glatze hat, falsch ist. Und diese Aussage ist wahr. Und daher muss natürlich unsere Formalisierung für der gegenwärtige König von Frankreich hat keine Glatze, diese zweite sein. Denn das sagt jetzt, die Eigenschaft eines X nicht die Eigenschaft zu haben, eine Klasse zu haben. Also die Eigenschaft eines X keine Klasse zu haben. Und diese Aussage müsste jetzt im Sinne unserer Voraussetzungen wieder ausgeglaubt werden. Eben nicht. Also das war eben der Einwand, den der Russell gebracht hat, der gesagt hat, es muss so sein, dass sowohl die Aussage der gegenwärtige König von Frankreich hat eine Glatze, als auch die Aussage der gegenwärtige König von Frankreich hat keine Glatze, weil er falsch sein muss. Ja? Und dann die Phase, die Formalisierung von der gegenwärtige König von Frankreich hat keine Glatze ist, müsste dann das falsch sein. Wir müssen nur überlegen, ob das müsste so sein, wobei das kann nicht so ist. Wenn ich das G von X wir definieren die Sprache ja so, dass wir sagen, wenn etwas sozusagen diesen Term 0 repräsentiert, dann muss diese Aussage in jedem Fall falsch sein, die atomare Aussage. Und da haben wir jetzt ein kleines Problem. Das wäre ja in jedem Fall, wäre diese Aussage falsch, und daher müsste die Negation davon wahr sein. Nur aufpassen. Was können wir da machen? Also wir wollen das so haben, dass wir sagen, wenn das nicht die Eigenschaft hat, die dann ist das dann.
Naja, wir sind ja davon ausgegangen, dass der Russell gesagt hat, dieses Ding gibt es ja nicht,
ja.
Wie es ist. Ne? Jetzt haben wir das Ding, das es nicht gibt, verneint. Die Frage, wir sind ja wieder bei dem Punkt, wo es sinnlos ist. Nicht, wo man erklären kann, ob es so heiß oder voll
ist. Nein, es ist ja nicht sinnlos. Die Sprache ist so definiert, dass eine Aussage, das ist nur Mir ist das jetzt gerade eingefallen, das ist nämlich auch so im Skriptum drin, nur ist es ganz offensichtlich, da stimmt das ganz einfach mal. Das Problem ist nämlich, also man muss letztlich wieder auf die Situation kommen, die der Russell selber schafft. Nämlich, dass ich, also was auf jeden Fall funktioniert, ist folgendes. Ich kann sagen, wenn ich die Eigenschaft habe, dass x habe, der gegenwärtige König von Frankreich zu sein und eine Glatze zu haben, schauen wir mal, so hinkommt. Also ich nehme Lambda x, k von x und g von x und wenn ich dem jetzt dieses Ding übergebe, also dieses I unter x, k von x, dann funktioniert das natürlich. Also nur die Frage ist, ob das wirklich jetzt eine sinnvolle Balancierung ist, das Ganze. Weil da kann ich jetzt natürlich das Gleiche sagen und nicht g von x. Das sind beide Aussagen falsch. Warum sind beide Aussagen falsch? Sie sind deswegen falsch, weil in beiden Fällen so, schon einmal diese Eigenschaft, dass diese Eigenschaft hat, der gegenwärtige König von Frankreich zu sein, nicht erfüllt sein kann. Ja?
Weil jetzt geht es ja, weil ich den König dazu gebe.
Weil ich den König dazu gebe und dort funktioniert es aber nicht. Ja? Schreibst du das ins Skriptum bitte rein. Ja? Du musst es umändern. Du musst eigentlich da, musst du dazu sagen, eben K von X und das G von X und K von X und nicht G von X. Was man jetzt natürlich kritisieren könnte oder anwenden könnte, ist das jetzt wirklich noch eine sozusagen geradlinige Formalisierung dieser Situation. Weil es erscheint irgendwie willkürlich, dass man das, diese Eigenschaft, als gegenwärtige Gründe und Frage, die halt zunehmen, die dazu nimmt, weil man will ja sozusagen nur hier den Term übergeben, der für der gegenwärtige Gründe und Frage steht, und mit diesem Term diese Eigenschaft G von X, das ist nicht so von X. Ja, das ist leider ein bisschen unbefriedigend. Schauen wir uns das Vor- und Nach. Also der Vorteil ist, weil, was würde der Russell jetzt sagen? Der Russell würde sagen, ja, so what? Ich meine, das ist genau dasselbe, das ist dieselbe Konstruktion, die ich dann mache. Und bringt das in Wirklichkeit auch nicht wirklich mehr. Man kann es so und so sehen. Und die andere Seite ist die, dann sagt, okay, wieder diese Eigenschaftsbeschreibung da irgendwie um eine zusätzliche Bedingung anreichern, damit ich diese Situation kriegen kann, dass das mit G von X und mit nicht G von X beide Male falsch ist. Ja? Und was ich eben auf vierter Weise sehr wohl erreiche, ist diese gewünschte Situation, dass ich nicht dieses Problem kriege, dass ich in dem Fall, den ich zuerst aufgeschrieben hätte, das ist definitiv nicht so, wie ich das nicht verlaufe. Ich glaube, das muss ich bis zum nächsten Mal nochmal anschauen, wie man das Problem vielleicht doch lösen könnte. Was auf jeden Fall funktioniert, ist, ich kriege irgendwie diese Situation hin, mit diesen Lambda-Absektionen und Iota-Termen, dass ich zumindest einmal das Trägerproblem umgehen kann, weil in meinem Fall sind wir eben, in diesem Fall sind wir eben, wenn ich jetzt irgendeinem X, das auf 0 referiert, also das keine Referenz hat, eine Eigenschaft zuschreibe, dann ist diese Aussage in jedem Fall falsch. Ja? Und sie ist nicht sinnlos, wie das beim Trägerproblem ist. das kann ich mir auf jeden Fall vermeiden. Und ich kann sozusagen wieder ein bisschen herumtricksen, auch das Meinungsproblem umgehen, wenn auch nicht so, wie ich es jetzt in den Skripten reingeschrieben habe. Hat das jetzt zur totalen Verwirrung beigetragen oder hat das eine gewisse Sache? Also das ist, im Skriptum ist das hinten bei dem Abschnitt definitiv Deskription. Seite 68. Schau mal, vielleicht stimmt die Frage nicht daher schon noch sogar. Ja, das ist klar. Also diese Folge 68, das, die muss man durchsteigen, da muss man eben vorne noch dieses K von X und dazu hin. Aber ja, okay, im Prinzip können wir uns noch einigen, wir können das Problem lösen, wir kriegen das nicht hin. Aber es ist halt zugegebenermaßen weniger elegant, das was wir ursprünglich. Schauen wir dann, ja?
Es geht um die Semantik von diesem Jota-Operator.
Ja.
Weil ich habe das Problem letzte Woche schon gehabt und ich frage mich, was das Null, also das ist halt irgendwie eine Konstante dann.
Genau.
Was bezeichnet die was in der Menge?
Das Null ist sozusagen auch objektsprachlich immer definiert, ich füge das eben immer dem Universe-Discourse hinzu. Ja?
Also okay.
Ich habe dann. Die in einer Struktur eine bestimmte Menge und zu dieser Menge gebe ich dann für die Spezifikation der Thematik dieses Null einfach immer dazu. Ja, das
okay.
Ist Null jetzt auf der Meta- und auf der Objektsprachenebene. Und dann habe ich einfach Situationen, wo ein Objekt nicht existiert, dann weise ich das Null zu und habe dann natürlich die Struktur so definiert, dass dieses Null, das sozusagen ein virtuelles Objekt ist, natürlich niemals irgendeine Eigenschaft haben darf. Also es kann keine atomare Formel geben, wo dieses Null drinnen hängt und die Wahl ist.
Okay.
Also es gibt keine Relation, in der dieses Null enthalten ist.
Okay, aber es muss zumindest in der Gleichheitsrelation enthalten sein, oder?
Das definiere ich dann elementar in der Definition der Semantik. Das heißt, Null ist gleich Null ist.
Okay.
Genau,
also aber du gibst es leider.
Es ist in der Gleichheitsrelation, es ist enthalten und in allen anderen
Relationen. Okay.
Ich meine, wir können das eh noch durchgehen. Gibt es noch Fragen jetzt dazu? Also, wenn es vorher dann keine Fragen gibt, dann würde ich sagen, gehen wir, bevor wir uns die formalen Details noch vielleicht ein bisschen genauer anschauen, müssen wir noch ein drittes Konzept einführen, das mir auch relativ wichtig erscheint. Und das ist die dritte Erweiterung, ist, die wir in dieser intentionalen Logik einführen. Und diese dritte Erweiterung sind intentionale Typen. Also rein formal betrachtet bedeuten intentionale Typen eine direkte Erweiterung der Sprache auf der semantischen Ebene, auf der Ebene der Typenhierarchie. Wir haben einfach eine reichhaltigere Typenhierarchie, in der wir neben den normalen Typen, die wir auch in der klassischen Typenlogik haben, die dann die extensionalen Typen sind, intentionale Typen haben. Was hat diese intentionalen Typen für eine Funktion? Ich habe das da auch seit 57 an dieser Grafik illustriert. Also schauen wir uns einmal den extensionalen Typen an. Wenn ich da jetzt eine Individuenkonstante C eines extensionalen Typs hätte, in der klassischen einfachen Typenlogik, die wir vorher definiert haben, dann würde diese Individuenkonstante in einer semantischen Interpretation ein bestimmtes Objekt zugeordnet bekommen. Ja. Das ist eben ein Ding, dieser Punkt da, ist eben das Ding, das ich durch die semantische Interpretation an diese Individuenkonstante binde. Und wenn ich jetzt die Aussage P von C habe, zum Beispiel irgendeine Formel, wo das C vorkommt, also ich schreibe zum Beispiel in C, das Merkmal P zu, dann bedeutet das semantisch immer, dass nicht das C da natürlich, das Individuum als Start C, sondern dass das an C angebundene Ding dieses Merkmal P hat. Ja? Das heißt, diese Formel P von C ist definiert gewissermaßen auf den Umweg über die Extension. Nur anhand der Extension kann man feststellen, ob dieses C jetzt da bestimmt nicht ganz gut ist. Für einen intentionalen Typ, so wie ich das jetzt hier konzipiert habe, muss ich sagen, das ist eine etwas ungewöhnliche Sache, ist aber vielleicht auch dadurch gerechtfertigt, dass diese intentionalen Typen überhaupt nicht sehr oft in der Logik der Disziplinen leider. Das ist aber jetzt ein ziemlich wichtiges Feature. Also im Wesentlichen, und das nur als Zusatz, finden Sie das nämlich in meinem Buch von Fitting über Higher Order Logic, in dem ist dieser Formulierung teilweise übernommen, diese Position. Also wenn wir jetzt einen intentionalen Typ hätten, dann würde das Folgendes bedeuten. Das würde bedeuten, dass dieses C, diese Individuenkonstante C des intentionalen Typs, für sich genommen schon etwas repräsentiert, einen Inhalt repräsentiert gewissermaßen. Das steht, könnte man sagen, für den Begriff C. Ja? Also wenn das C zum Beispiel jetzt, nehmen wir das Beispiel, wie sich für Pegasus steht, dann steht diese Konstante C selbst dafür, dieses Ding Pegasus zu sein. Also es würde im Sinne dieser neu erwähnten Meinungs- und Unterscheidung würde das C nur dieses So-Sein eines Pegasus definieren. Und ich könnte jetzt eben hier den ganzen Eigenschaft zuschreiben, auf der intentionalen Ebene.
Ja, es gibt ja
so, also, wenn wir jetzt diesem Konzept eine bestimmte Eigenschaft zuordnen und diese Formel P von C formulieren, dann hat diese Formel in dieser intentionalen Situation eine völlig andere Bedeutung. Und zwar müssen wir in dieser intentionalen Logik für diese intentionalen Konzepte selbst eine semantische Interpretation liefern. Das heißt, wir müssen sagen, zum Beispiel, ob dieses C die Eigenschaft P hat oder nicht. Und das würde eben bedeuten, dass dieses C, dass diese So-Seins-Eigenschaft P aufweist. Zum Beispiel, wenn wir sagen würden jetzt, der Pegasus hat die Eigenschaft, ein geflügeltes Pferd zu sein, dann wäre das auf dieser Ebene der Intention wahr. Ja? Während natürlich in der extensionalen Interpretation, der klassischen, wäre diese Aussage immer falsch. Das ist genau das, was wir diskutieren. Ich kann so sagen, dass Pegasus, dieses C, Pegasus die Eigenschaft hat, ein geflügeltes Pferd zu sein, ist falsch, weil es gibt kein Ding, auf das es repariert, daher muss die Aussage auch falsch. Wenn man das in so einer atomaren Formel empfasst. In dem Fall funktioniert das. Ja, weil ich kann dem einfach eine Eigenschaft zuschreiben, die sich nicht auf das von dem C bezeichnete Ding bezieht, sondern nur auf dieses Konzept C, nur auf die intentionale Struktur C. Und dann habe ich zusätzlich aber noch, genauso wie in dem extensionalen Fall, in der semantischen Interpretation wiederum ein Ding, das die Extension, die Referenz dieses C repräsentiert. Dieses Ding kann gegeben sein und nicht gegeben. Also es kann auch natürlich da genauso und das Recht in diesem Fall sind, dass ich da eben dieses Null habe. Und jetzt spreche ich dieses Ding, das da bezeichnet wird, über eine spezielle Notation aus. Das heißt, ich füge zu diesem C vorne diesen Pfeil dazu. Und mit diesem Pfeil C spreche ich das an, dass ich in der extensionalen Sprache immer ausschließlich ansprechen kann. Nämlich das Ding, auf das dieses C referiert. Und wenn ich jetzt hier diese Eigenschaft aussage, dieses P vom Pfeil C, dann wäre das jetzt zum Beispiel, wenn dieses C sich jetzt auf Pegasus bezieht und das P auf die Eigenschaft ein geflügeltes Pferd sein, wäre das wiederum falsch. Ja, das heißt, Hier hätten wir diese Äquivalenz zum extensionalen Fall. Wir hätten diesen Fall, dass ein Term C unter Umständen nicht referieren könnte. Und wenn wir uns dann auf diese Referenz beziehen und dass dieses Teil C eben wiederum 0 ist, dann würde diese atomare Aussage falsch sein. Also das heißt, zusammenfassend, wir haben da einfach gewissermaßen eine Verallgemeinerung oder Erweiterung dieses klassisch extensionalen Zuganges, indem wir Individuenkonstanten einführen, die für sich genommen Eigenschaften aufweisen können, die für sich genommen eine Struktur aufweisen können und diesen Individuenkonstanten dann zusätzlich noch eine Referenz zuweisen und diese Referenz kann wiederum Eigenschaften besitzen. Diese Eigenschaften können dieselben sein, die können unterschiedlich sein, es kann sein, dass ich überhaupt keine Referenz habe und ich kriege so verschiedene mögliche Fälle und Situationen. Ist das ungefähr nachvollziehbar von der Grundidee her? Also es geht letztlich, könnte man es auch sagen, nichts anderes, um nichts anderes als diese pflegische Unterscheidung zwischen Sinn und Bedeutung. Und das war auch das Motiv, dass man diesen Formalismus, den ich da jetzt in einer etwas vereinfachten Weise präsentiert und überlegt habe. Im Wesentlichen geht es zurück, wenn man sich historisch stellen will, auf Alonzo Church, ein klassischer mathematischer Logiker, hat sich da ganz nie überlegt in der Richtung und hat vor allem die Bullshit Logik. Hat eigentlich dieses Konzept eingeführt in einem modalen Umfeld. Also wenn wir dann in der Modallogik über solche Strukturen reden, dann bedeutet das natürlich nichts anderes, als dass dieses C so definiert ist, dass es in unterschiedlichen möglichen Welten jeweils unterschiedliche Referenzen hat. Das Konzept hat den Mobbing überlegt und der Formalismus von dieser Familie, der passiert selber, dass sie überhaupt dieser Fitting-Sache. Okay, aber wichtig ist eben, es geht hier wirklich nur darum, einen Versuch zu machen, diese Unterscheidung zwischen Sinn und Bedeutung und Pflege irgendwie zu formalisieren. Sinn und Bedeutung bzw. Intention und Extension. In der klassischen extensionalen Logik habe ich hier nur die Bedeutung und nur die Extension, die ich ansprechen kann. Deswegen nennt man sie auch extensionale Logik. In diesem Fall habe ich beides. Ja? Und deswegen spricht man in dem Fall eben von der intentionalen Logik, weil ich zusätzlich zu dem extensionalen Standpunkt auch intentionalen Standpunkt habe. Ich kann jetzt eben, also wenn wir, genau, ich habe da das Beispiel, E wäre zum Beispiel eine intentionale Konstante, die für ein Einhorn steht. Der Name Einhorn, okay, das ist gut, klasse. Also das ist ein vorhabendes Beispiel, weil das eigentlich kein Individuenbegriff, sondern Klassenbegriff ist. Aber gehen wir davon aus, es gibt ein Einhorn, also so. Und dieses H steht jetzt dafür, ein Horn zu haben. Ja? Dann könnten wir jetzt eben in dieser intentionalen Konstruktion folgende Situation haben, dass wir sagen, diese Aussage H von E, also das Einhorn besitzt ein Horn, ist wahr. Das heißt, die Aussage, die einfach sagt, auf der intentionalen Ebene ist es so, dass dieses Einhorn ein Ding ist, das eben ein Horn besitzt, diese Aussage wäre wahr. Aber auf der extensionalen Ebene, das heißt, wenn wir diesen Teil E, die Extension ansprechen, dann wäre die Aussage wirklich falsch. Dadurch, dass es keine Einwände gibt, referiert dieser Ausdruck E nicht und kriegt mit diesem Teil E kein I heraus, das wieder eine Eigenschaft haben soll. Und das ist eine interessante Unterscheidung. Die sozusagen als eine Möglichkeit sehen könnte, zumindest so eine intentionale Logik zu machen, eine Logik, die nicht nur die Bedeutung, sondern auch den Sinn von spanischen Aspekten. Gut. Wie funktioniert das jetzt auf der formalen Ebene? Also zunächst einmal, ich versuche jetzt wirklich nur die Punkte anzusprechen, die diese Konstruktion unterscheidet. Zunächst einmal müssen wir diese Typenstruktur definieren. Diese Typenstruktur schaut jetzt wieder so aus. Also dieses 0 ist wiederum ein Typ. 0, also dieser Typ von Objekten erster Stufe, es erinnern sich, das sind die Individuen-Objekte, da ändert sich nichts daran. Und zweitens muss ich dann sagen, für jede endliche Folge von beliebigen Typen, von extensionalen oder intentionalen Typen, dieser Typ, also da ändert sich eigentlich auch noch nichts Typisches. Das Einzige, was das grundlegend anders ist, ist, dass wir noch eine dritte zusätzliche Spezifikation haben, die folgendermaßen lautet: Wenn T ein extensionaler Typ, so ist IT ein intentionaler Typ. Also, kurz gesagt, wir fügen einfach sozusagen dieser gesamten Typenstruktur auf der extensionalen Ebene, die natürlich da drinnen erhalten und erhalten ist, in dieser Typenstruktur, eine Parallelebene von intentionalen Typen hinzu. Das bringt dadurch natürlich eine viel größere Bandbreite von Typen. So, die Frage ist jetzt aber, es hat wenig Sinn, wenn das im Detail überlegt, was da jetzt alles zustande kommen kann. Wichtiger ist, glaube ich, sich anzuschauen, wie gestaltet sich jetzt dieses Vokabular, also diese logische Vokabular, diese syntaktische Stelle, Terme, Formeln und so weiter, im Kontext dieser erweiterten Typenstrukturierung. Wir müssen jetzt natürlich sowohl für die extensionalen als auch für die intentionalen Typen ein logisches Vokabular definieren. Und da ist folgende etwas seltsame Geschichte. Wir haben auf der Ebene der intentionalen Typen haben wir für jeden Typ, für jeden intentionalen Typ Konstanten. Also das sind die Konstanten, die diesem Beispiel sind. Und wir haben Variablen. So. Diese Variablen sind eine komische Sache, weil mit diesen Variablen quantifizieren wir intentional. Und das heißt, wir quantifizieren über die intentionalen Strukturen, die ihrerseits bei uns in der Gestalt durch die Konstanten eingeführt sind. Mit anderen Worten, wir quantifizieren mit diesen Variablen hier über Konstanten. Ja? Wir quantifizieren einfach über Konstanten, die für intentionale Konzepte stehen. Und auf der extensionalen Ebene, auf der Ebene der extensionalen Typen, da haben wir keine Konstanten. Warum haben wir keine Konstanten? Weil das einfach redundant wäre, wenn wir auf dieser Ebene auch Konstanten einführen würden. Wenn wir auf dieser Ebene auch Konstanten hätten, also diese Art von Konstanten im Sinne der extensionalen Logik, dann hätten das wären sozusagen zwei unterschiedliche Art und Weisen, dann irgendwie das Gleiche zu machen, weil ja diese extensionalen Konstanten im Ursprung sind nur Sonderfälle sind solcher intentionaler Konstanten. Deswegen lassen wir da die Konstanten weg, einfach um keine unnötigen Redundanzen in die Sprache reinzubringen. Es ist nicht so, dass man das formal nicht machen kann oder so, aber es ist einfach sinnlos, der Konstanten. Und wir haben natürlich aber schon sehr wohl Variablen. Und diese Variablen sind einfach unsere ganz klassischen extensionalen Variablen, mit denen wir jeweils über den Individuenbereich, den wir in der mathematischen Situation quantifizieren können. Also, man könnte es auch so sagen, klassisch extensional ist eigentlich nur das. der Ebene des Monopol aufnimmt, diese extensionalen Variablen. Und diese intentionalen Substanz und intentionalen Variablen sind Dinge, die sich irgendwie anders gestalten und nicht beziehen. Und die Konstanten haben eben diese Möglichkeit, dass sich Intention und Extension unterscheidet. Und die Variablen ihrerseits klassifizieren nicht über extensionale Objekte, sondern über intentionale Substanzen. Das ist eigentlich der Hauptunterschied. Und dann müssen wir natürlich noch, wenn wir dann die Terme definieren, müssen wir die Sprachelemente spezifizieren, von denen wir eh schon gesprochen haben. Da müssen wir uns das Thema nachher noch aufhalten. Das heißt, wir müssen einmal diese Iota-Terme definieren. Iota x phi, also wenn ich irgendeine Variable x habe, dann habe ich eine Formel phi im Sinne der Formelspezifikation dieser Sprache, dann ist Iota x phi ein Term. Und außerdem ist für einen beliebigen intentionalen Term tau dieses Pfeil tau ein entsprechender extensionaler Term. Also wenn das tau ein Term des Typs it ist, dann ist dieses Pfeil tau ein entsprechender extensionaler Term des Typs t. Warum? Weil der intentionale Typ steht eben für intentionale Konzepte auf dieser Seite und der extensionale Typ steht für Individuen auf dieser Seite. Und mit diesem Teil T machen wir einfach stehen mit diesem Bezug her, der dadurch diesen strukturierten Teil erzählt. So, ja, dann müssen wir natürlich noch auf der Ebene der Formel diese Lambda-Abstraktion machen. Ich glaube, das haben wir ja eben besprochen. Das ist dann einfach, wenn ich irgendeine Formel phi habe und eine Variable x und einen Term tau desselben Typs wie x, dann ist dieses Lambda x phi von tau eine Formel. Ich glaube, da müssen wir uns nicht mehr aufhalten, das haben wir im Wesentlichen schon besprochen. Diese tau ist gleich vollständig. Das wäre natürlich auch eine Formel für Terme des gleichen Typs. Alles andere ist gleich wie in der bisherigen Spezifikationen. Wie schaut es jetzt aus bei der Semantik? Bei den semantischen Interpretationen habe ich auch zunächst einmal dieselbe Konstellation wie in der normalen extensionalen Prädikatenlogik. Das heißt, ich habe wieder diese Henkel-Strukturen, wo ich Relationen den einzelnen Objekten zuordnen. Und zwar den extensionalen Relationen muss ich, also den extensionalen Prädikaten muss ich Relationen auf der extensionalen Ebene zuordnen, den intentionalen Prädikaten Relationen auf der intentionalen Ebene. Aber das ist im Prinzip, das ist eigentlich klar, da ist nichts daran, was man noch viel zu gewinnen müsste. Der einzige wirkliche Unterschied besteht darin, dass eine Struktur A immer für jede intentionale Konstante C ein Objekt A Feld C definieren muss, das in dem intentionalen Konstante entsprechend den extensionalen Typ enthalten muss. Und zwar in dem extensionalen Typ vereinigt das ist ein Teil der Antwort auf deine Frage. Also ich muss jetzt in dem Fall natürlich dieses Null mit reinbeziehen, damit ich die Möglichkeit habe, dass die Extension eines intentionalen, einer intentionalen Konstante eben auch Null sein kann. Das wäre also dieser Fall, wo ich die Konstante nicht repariere. Das wäre eine reine Geschichte. Und dann muss ich, um meine Semantik vervollständigen zu können, muss ich natürlich diese Sprachinterpretationen einführen, die eben die in der Semantik definierten Objekte zu den Konstanten der Sprache hinzufügen, das ich wieder habe. Und ich muss dann die Terme in meiner Sprache interpretieren. Also für beliebige Konstanten ist so eine Terminterpretation schon gegeben, also von einer normalen Konstante, intentional oder extensional, beziehungsweise auch von der Teilterm, habe die Interpretation schon definiert in der Semantik. Das ist also vorgegeben. Jetzt muss ich noch solche Sachen definieren wie, was passiert mit einem Nullterm, mit einem beliebigen Nullterm. Die Terminterpretation eines Nullterms muss per Definition wieder Null sein. Das ist eh logisch. Das ist eine sehr triviale Regel, die man einführen muss. Wenn ich den Term habe, der nicht referiert, dann muss natürlich die Referenz dieses nicht referierenden Terms wieder um dieses nicht referierende Objekt sein. Es ist trivial, stimmt eigentlich nicht ganz. Das nicht trivial daran ist einfach das, dass das ein Term der Objektsprache ist. Und das ist ein Ausdruck der Metasprache. Ich habe das, glaube ich, letztes Mal schon erwähnt. Es ist etwas ungewöhnlich, dass man dieselben Ausdrücke in der Objektanalyse spannend hat. Man könnte das natürlich auch vermeiden. Ich könnte zum Beispiel in der Metasprache statt 0 irgendwas anderes schreiben. 0 mit einem Index. Einfach nur um zu unterscheiden oder klar zu machen, hier habe ich Metasprache, hier habe ich Objektsprache. Aber da es im Kontext immer klar ist, dass ich irgendwie für Weg habe, ich das einfach weglassen. Letztlich, die haben sozusagen informell gesehen dieselbe Bedeutung und deswegen unterscheiden sie. Also das ist sozusagen abgesehen von dieser eine Sache, die ist nicht normal. Und die andere Geschichte ist die entscheidende Sache für diese IOTA-Terme. Ich muss jetzt für jeden dieser IOTA-Terme, also für dasjenige X, das die Eigenschaft hat, zu vieren, eine konsistente Interpretation geben. Das muss natürlich so ausschauen. Ich muss einfach genau das fordern. Der Term, der diesem IOTA X hier zugeordnet ist, ist, und das ist im Sinne einer Fallunterscheidung, das definite X für das Phi, das Phi, wo ich das definierte C, muss ich nur einen anderen Buchstaben nehmen, dass dieses Phi, wo ich das C, dieses X einsetze, erfüllt ist in der Struktur A. Und wenn es kein solches definiertes C gibt, dann habe ich den zweiten Fall, dann ist das jetzt nicht. Das heißt, wir müssen sozusagen elementar einfach diese Extension, diese IOTA-Terme definieren. Das ist entweder das definierte Objekt, das diese Eigenschaft Phi hat, also das definierte bedeutet, es muss genau ein solches Objekt geben, das diese Eigenschaft Phi hat. Und wenn es nicht genau ein solches Objekt gibt, das heißt, es gibt entweder gar keins oder mehrere, dann weisen wir diesen IOTA X Phi einfach den ersten referiert. Also das ist eigentlich der wichtigste, das sind so die wichtigsten Elemente dieser Sache. Sonst gibt es nicht mehr viel dazu zu sagen. Es gibt dann natürlich ein paar formale Spielereien, die man da dann noch braucht, die uns aber nicht wirklich viel bringen, wenn wir diskutieren. Also. Zu den Regeln für die Semantik, Identität muss ich elementar definieren, das heißt, ich muss einfach sagen, P gleich P ist erfüllt in A, wenn dieses A von P gleich A von P Strich ist. Das heißt, die Identität ist insbesondere auch dann erfüllt, wenn dieses Termin nicht repariert. Das ist eine kleine Geschichte. Und was die Lambda-Abstraktion betrifft, das ist auch nicht uninteressant. Muss ich jetzt das folgendermaßen definieren, also Lambda x Phi von K Lambda x Phi von K ist genau dann erfüllt, wenn dieses Phi erfüllt ist, wo ich das K für das x einsetze. Und das ist insofern auch ganz wichtig, um zu verstehen, um zu verstehen, was es eigentlich auf sich hat mit diesen Lambda-Abstraktionen. Die Lambda-Abstraktion ist, dass ich nichts anderes als ein objektsprachlicher Ersatz für dieses Werkzeug der Substitution, das wir auf der niedersprachlichen Ebene von Anfang an verwenden. Also ich kann dieses Werkzeug des Einsetzens eines Terms für eine Variable, das ich in anderer Logik nur auf der Ebene der Metasprache verwenden kann, kann ich da anhand dieser Antragsaktion auch auf der Ebene der Objektsprache einsetzen. Also das wären jetzt eigentlich die formalen Unterschiede, beziehungsweise auch die formalen Besonderheiten. Also, ist dazu noch Fragen gibt. Das für uns wahrscheinlich so, dass von Mathematics klar ist, oder von der mathematischen Seite her, das ist so interessant, wahrscheinlich sind diese Anwendungsbeispiele, dass das keine Fehler drin sind. Beginnen wir mit diesem klassischen Beispiel Frege, Extension versus Kontraktion. Das ist ganz wichtig, das ist eine extrem simple Formel, aber man muss es trotzdem gut verlegen, dass da jetzt eigentlich, also Sinn versus Bedeutung oder Extension versus Kontraktion. Diese berühmten Beispiele des Frege von dem Morgenstern und Anspruch. Die Extension, aber unterschiedliche Intentionen. Verhindern Sie sich, wenn Sie das alles nicht verstanden haben, Frege. Da bringt man dieses Beispiel, wo sagt, ich habe zwei Namen, der Morgenstern und der Abendstern. Beide Namen referieren auf dasselbe Ding, nämlich auf den Planeten Venus. Aber sie haben unterschiedliche Intentionen, weil sie unterschiedliche. Wir schreiben unterschiedliche Eigenschaften zu. Ja? Der Morgenstern ist der Stern, der am Morgen erscheint am Himmel, und der Abendstern ist der, der am Abend erscheint. Und bis irgendwann ein Astronom draufgekommen ist, dass die Sterne sind, war das gar nicht klar, dass es da irgendeine Diskussion zwischen diesen zwei Dingen gibt. Und deswegen ist das ein sehr gutes Beispiel, das illustriert eben diesen Unterschied zwischen Extension und Intention. Jetzt nehmen wir folgendes an. Wir nehmen an, dass eben wir eine intentionale individuelle M haben, die auf den Morgenstern referiert, also die sozusagen den Begriff Morgenstern repräsentiert, den Individuenbegriff Morgenstern. Und wir haben eine intentionale Konstante A, die den Begriff Abendstern repräsentiert. Und da gehen jetzt dabei interessante Zusammenhänge heraus. Das ist auf der Seite 62. Zunächst einmal, das erste, was der Frege gesagt hat, ist, sie haben dieselbe Extension. Das heißt, Teil M ist gleich Teil A. Ja? Das ist klar. Das Teil bedeutet einfach ein Operator, der von dem intentionalen Begriff auf seine Extension verweist. Dadurch, dass beide Individuenbegriffe auf den Planeten Venus sich beziehen, muss eben dieses Teil M gleich Teil A wahr sein. Andererseits aber gilt diese Identität nicht, wenn ich die Pfeile weglasse. Ja? Also M gleich A gilt nicht. Das sind unterschiedliche Individuenkonzepte, unterschiedliche Individuenbegriffe. Und das insbesondere äußert sich diese Nicht-Identität in verschiedenen Zusammenhängen. Ich kann zum Beispiel sagen, okay, wenn das Groß M dafür steht, dass man am Morgen am Himmel erscheint, und das Groß A steht für, also erscheint am Morgen. Das große A steht für Erscheinen am Abend. Dann könnte ich natürlich sagen, okay, dieses M von M gilt und das A von A gilt. Aber umgekehrt gilt nicht M von A und es gilt auch nicht A von M. Also dem Individuenkonzept entspricht dem Individuenkonzept Abendstern entspricht nicht die Eigenschaft am Morgen aufzugehen, obwohl umgekehrt das natürlich schon gelten würde. Wenn ich auf den Stern selbst Bezug nehme, dann gibt es wieder. Weil der Stern selbst, der geht ja am Morgen auf. Das dient das Bezeichnen. Aber in dem Individuenkonzept steckt das nicht drinnen, solange nicht diese Identität irgendwie auf einer Ebene festgeschrieben ist. Ja, so kann man da weiter schauen. Weitere Zusammenhänge, die daraus folgen, aber ich glaube, es ist vom Prinzip her ist es, glaube ich, jetzt sehr schwierig, diese Geschichte mit diesen intentionalen. Intentionalen Konzept, um sich überlegen, dass in dem Fall einfach Individuen Konstanten oder Individuen-Terme für intentionale Strukturen stehen. Und wenn wir da Eigenschaften zuschreiben, dann sind das nicht die Eigenschaften, die ein Ding wirklich hat, was von diesem Namen bezeichnet wird, sondern es sind die Eigenschaften, die wir ihm zuschreiben. Ja? Also ein anderes Beispiel vielleicht, wo es da zu Verwirrungen anderer Natur kommt. Das wäre jetzt ein Name, überlegen wir uns einen Namen, wo der Name ein Ding bezeichnet, wo wir aber zum Beispiel in der Wissenschaft in einer bestimmten Situation diesem Ding Eigenschaften zuschreibt, die falsch sind. Also das wäre ein Beispiel, ich glaube, wir haben das Beispiel der Lichtgeschwindigkeit. Also in einer bestimmten Situation im 18. Jahrhundert haben die meisten Physiker vielleicht geglaubt, die Lichtgeschwindigkeit ist unendlich. Das heißt, wenn das jetzt natürlich die Frage, wie man das genau formal implementiert, aber im Prinzip wäre unser Konzept klar, dass man sagt, wenn das L für Lichtgeschwindigkeit steht, also eine Individuenkonstante für Lichtgeschwindigkeit steht, dann hätte für diesen Physiker im 18. Jahrhundert, der jetzt davon ausgeht, dass Lichtgeschwindigkeit unendlich ist, eben diese Geschwindigkeit V von L, den Wert unendlich, aber auch damals war natürlich, wenn wir uns die Extension angeschaut hätten, dieses V von der Extension von dem L gleich eben dieser Wert, also 1000 km pro Sekunde. Das heißt, wir hätten da so ein anderes Beispiel, wo wir einen Term haben, der referiert zwar, aber es werden Eigenschaften zugeschrieben, es werden im Namen Eigenschaften zugeschrieben, die das Objekt, das auf das bezieht, nicht aufpassen. Das wäre ja bei dem Morgenstern-Abendstern zum Beispiel nicht der Fall, weil der Morgenstern, der Planet Venus, ist ja tatsächlich am Morgen sichtbar und auf dem Abend. Aber in dem Fall wäre das wirklich eine Diskrepanz zwischen intentionaler und extensionaler Eigenschaften zuschreiben. Haben Sie noch irgendwie eine Idee? Ja, das wäre ein weiteres Beispiel für solche Diskrepanzen zwischen Intention und Extension.
Ja, die Rotationsbewegung vom Mond bei ganz Gebiet der reinen Vernunft und der Fliegenautonomie.
Ja.
Wo die zwei Physiker sich doch streiten, der eine fängt an, der Mond dreht sich um seine eigene Achse und der andere sagt, der Mond dreht sich nicht. Und der Mond dreht sich halt in der Geschwindigkeit, in der er sich zu der Erde auch noch dreht. Und das hat man damals nicht gewusst.
Ja.
Ich kann extra deswegen dort merken, bei der Frage, ob es dort gibt oder nicht.
Ja. Also das wäre genauso ein Beispiel. Also sozusagen, es gibt irgendwie viele Beispiele, wo man in einem bestimmten Zustand der Wissenschaftsentwicklung irgendwelche Sachen zuschreibt und dann später kommt man zu dem Schluss, das stimmt ja gar nicht ganz. Und das könnte man mit so einem Formalismus relativ gut und relativ elegant unterscheiden. Und man könnte zumindest auch sagen, es ist jetzt nicht von der Seite des Formalismus her, es tut überhaupt nichts dagegen, dass man solche Situationen miteinander vergleicht, dass nichts hinkommt zu erwarten ist, von einer rein formalen Ebene. Ja, ich muss jede Menge Beispiele überlegen, wie das funktioniert. Dann zur nächsten Sache, also das mit den definierten Deskriptionen mal schon besprochen, wenn wir das nicht die andere Sache, also das müsste dann auch schon, was noch fehlt, ist diese Geschichte mit den Extensionalitäten. Genau, das ist ein schöner Schlusspunkt. Also das ist 63. Hier ist ein konkretes Problem, das sich aus dieser Spezifikation eines Namens, der eine Extension besitzt, heraus ergibt. Und zwar wäre diese Aussage, es gibt ein x, x gleich c, weil das c ist das irgendeine beliebige intentionale Konstante. Ja, diese Aussage in unserer Sprachspezifikation eine Tautologie. Und ja, also deshalb, weil auch dann, wenn dieses Teil C null ist, also wenn dieser Term nicht referiert, gilt immer noch 0 gleich 0. Ja? Also die Quantifikation ist so definiert, dass wir auch über das 0 nicht quantifizieren gewissermaßen. Ja, also es ist so definiert und auch über dieses Null nicht quantifiziert und daher gilt das in jedem Fall. Und in einer normalen extensionalen Logik sowieso. Das ist sowieso nicht möglich. Und jetzt, und das ist so der klassische Knockout-Beispiel für dieses Extensionalitätsprinzip, dass man sagt, okay, jetzt könnte es sein, dass G, wenn wieder ein Begriff ist, der für Gott steht. Ja? Wie auch immer das im Detail definiert ist. Ja? Und dann würde dieses Theorem bedeuten, dass wenn wir diesen Begriff hier einführen, dass die Aussage, Gott existiert, eine Tautologie ist. Ja? Das ist so, wenn okay, das ist so lächerlich, wenn natürlich Leute, die an einem Gottesbeweis interessiert sind, dann können sie sich gut fühlen. Aber würden auch diese Leute vielleicht sagen, es ist relativ einfach oder fast schon verdächtig einfach, dass man das so herauskommt. Weil dieses Theorem bedeutet ja nichts anderes, als dass es in einer Sprachspezifikation drinnen, das einfach so sein muss, dass es irgendein X gibt, das ich darauf beziehen will. Wir können ja auch deutlich ausstellen, dass das nicht so wäre. Also es ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass man sich sehr hüten sollte, an solche Theoreme, die sich aus einer logischen Konstruktion heraus ergeben, irgendwelche grandiosen metaphysischen Claims darzubringen. Und der Vorteil von diesem Beispiel ist der, dass es in dem Fall extrem offensichtlich ist. Wir sagen, okay, na gut, ich könnte diese Definition auch anders machen, dann wäre das kein Theorem und hin und her. Das ist also, sagt gar nicht viel aus. Bei komplizierteren Gottesbeweisen ist es halt so, dass man das dann nicht mehr so leicht sieht, dass es genauso funktioniert. Wir sind so trickreicher aufgezogen. Aber in dem Fall ist es klar. Das ist klar, dass es nicht wirklich wünschenswert ist, dass man diese Sprache so konstruiert, dass es in jedem Fall, egal was ich für ein Individuenkonzept einführe, ein Theorem ist, dass man sagt, es gibt ein Ding, worauf sich das bezieht. Ne? Weil, anders gefragt, was würde das bedeuten? Das würde einfach bedeuten, dass in dem Fall, den ich da ja überhaupt nicht ausgeschlossen habe, dass dieses Gott eben nicht referiert, also auf nichts bezieht, würde diese Formel nicht geben. Also das ist natürlich gerade in unserer Konstruktion alles andere als ein Gottesbewerb, der drinnen steckt, sondern es ist einfach eine Formel, die über Existenz und Nicht-Existenz eigentlich herzlich wenig aussagt. Und deswegen ist es sinnvoll, da eine weitere Differenzierung einzuführen. Und zwar könnte ich ja jetzt sagen, okay, worin besteht das Problem? Das Problem besteht darin, dass diese Identität, die ich hier aussage, auf einer extrem elementaren Ebene definiert ist. Denn es ist natürlich immer so, entweder ich habe ein Ding, das von diesem G bezeichnet wird, und dann eben über dieses Gitter nicht so erreiche, dann gibt es ein G. Oder dieses G bezeichnet gar nichts, also 0, und dann erreiche ich aber über das Quantifiziert auch dieses 0 und habe wieder die Identität. Ja? Das heißt, es wäre wünschenswert, um diesen Fall auch beschreiben zu können, wo ein Ding eben, wo es gibt dann x gleich g nur dann gibt, wenn das Ding wirklich existiert, einen zweiten Identitätsbegriff einzuführen, der das stärker restringiert. Ein Identitätsbegriff, der eben diesen Null, dieses Nullkonzept draußen lässt. Ja? Und das geht ganz einfach. Das mache ich einfach so, ich sage, für zwei Terme, tau ist gleich tau Strich, das wäre wieder ein anderes Symbol natürlich. Drei Striche und irgendeinen. Ist die der Definitionen gleich x, tau ungleich 0 und tau gleich tau Strich. Ja? Das heißt, ich fordere, dass das gleich ist, das Tau und das Tau Strich, und dass es ungleich 0 ist. Ja? Und wenn ich das hier einsetzen würde, dann ist es natürlich klar. Und jetzt sage, es gibt ein x in diesem stärkeren Sinn gleich g, dann wäre das eine nicht-triviale Aussage. Also dann würde die Wahrheit oder Falschheit dieser Aussage davon abhängen, ob dieses g tatsächlich existiert oder nicht. Und das wäre sozusagen von rein formalisch von mathematischen Interpretation zu mathematischen Interpretation verschieden. In einer mathematischen Interpretation wäre das wahr, in der anderen das falsch. Denn es ist keine Tautologie, aber natürlich auch keine Kontradiktion. Also nicht der reale Aussage. Also, dann müssen wir das vielleicht, wir haben jetzt im Prinzip immer fertig mit der internationalen Logik. Wir haben vielleicht das letzte Mal noch kurz nachgetragen, diese eine Geschichte da mit diesen unterschiedlichen Existenzprädikaten. Also das Konzept Stream Logic, das ist ja auch in der Globallogik mehrmals gegeben. Das werden wir am Anfang nicht mehr kurz machen, aber dann geht es schon weiter mit der Globallogik.